Meine 3 Jahre in der Schweiz, die haben mich ja ganz schön geprägt. Nicht nur, weil ich da meine theologische Ausbildung gemacht habe, das sicher auch, aber auch auf einem ganz anderen Gebiet, einem viel profaneren, nämlich im Bereich der Dialekte und der Redewendungen. So gehen mir manche Redewendungen und Sprichwörter noch nach, so zum Beispiel eines, welches heute wunderbar passt. Und ich sehe schon in manchen Augen, so ein bisschen Neugier habe ich wohl geweckt, welche Redewendung das ist, das sage ich euch auch gleich. Aber vorneweg eine Richtigstellung, ich meine damit nicht euch, sondern vielmehr den Bibeltext oder zumindest Teile davon. Und ich will euch auch den Text nicht vorenthalten. Ich lese ihn euch mal vor und vielleicht erklärt sich damit meine schweizerdeutsche Redewendung fast von selbst. Na Rolf? Will heute nicht, hä? Magst du mal einmal klicken? So, jetzt alle. Dankeschön. Lukas 6, 37 und 38. Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, werdet ihr auch nicht verdammt. Vergebt nicht, so wird auch euch vergeben. Gut aufgepasst, danke. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man euch in den Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Ich lese nochmal. Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Wie geht es euch mit dem Text? Mich, so habe ich in der Schweiz den Ausdruck gelernt, mich löscht dieser Text ab. Ablöschen, Stimmung vermiesen, Freude dämpfen, Laune drücken, ablöschen halt. Das ist für mich, oder es wirkt für mich, wie so eine richtige moralische Keule. Puff. So eine, wie ich sie eigentlich gar nicht so arg mag. Und wie ich auch den christlichen Glauben nicht unbedingt oder vielleicht muss ich sagen, nicht vordergründig, nicht primär verstehen will. Ein Text voller Imperative, voller Befehlsform. Du musst dies, du musst jenes, tu das, tu jenes nicht. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich das in meiner Kindheit und Jugend zu oft in Kirchen gehört, dass ich das jetzt nicht mehr hören kann. Und vielleicht kennst du das Gefühl, dass wenn man eher fromm und eng aufgewachsen ist und das mit den Jahren vielleicht zunehmend als erdrückend und einengend erlebt hat und man vielleicht sogar erkannt hat, dass Glaube gar nicht einengen muss, sondern dass Glaube frei machen kann. Und dann solch eine Formulierung: Richtet nicht, so werdet auch ihr nicht. Tut dies nicht, so wird euch auch das nicht. Wäre es umgekehrt, da wäre es für mich noch leichter zu verdauen. Weil Gott euch nicht richtet, darum richtet nicht andere. Weil euch das schon getan wurde, gebt das weiter. Das entspricht mehr noch meiner Meinung des christlichen Glaubens. Gott hat zuerst gehandelt und deshalb versuchen wir, sein Handeln nachzuahmen. Aber hier ist es ja genau andersrum. Ganz bewusst vielleicht sogar, tu dies nicht. Zuerst der Befehl und dann wird auch das nicht dir passieren. Im Hintergrund ist immer der Umkehrschluss. Was, wenn man doch mal richtet? Was, wenn man doch mal nicht vergibt, doch mal Mist baut? Und dann, mit dem Maß, mit dem wir messen, werden auch wir bemessen? Weiß nicht, vielleicht versteht ihr, warum mich dieser Text ablöscht. Auf der anderen Seite, und dessen bin ich mir durchaus bewusst, auf der anderen Seite können wir uns biblische Texte ja nicht nur nach Gefallen oder Nichtgefallen aussuchen. Wenn uns ein Text nicht schmeckt, uns ablöscht, heißt das ja nicht, dass wir ihn übergehen dürfen, weglegen dürfen. Vielmehr bietet er eine Herausforderung, ihn dennoch anzugehen. Denn es ist ja das ganze Gottes Wort, die ganze Bibel und nicht nur die Texte, die uns gefallen. Also wollen wir uns dem Text nähern und versuchen, ihn anzuschauen, ihn ernst zu nehmen. 4 konkrete Anweisungen sind darin enthalten. 2 positive, 2 negative. Wir sollen nicht richten und verdammen und wir sollen vergeben und geben. Und das lässt sich auch nicht abstreiten. Das sind doch wichtige Punkte in unseren Beziehungen, in unserem Leben, auch wenn wir dafür vielleicht heute andere Worte benutzen. Gerade das Wort richten und verdammen. Ich weiß nicht, ob das in unserem Sprachgebrauch heute noch so üblich ist. Das klingt so ganz so überstark, so absolut. Das würde ich mich gar nicht trauen, jemanden zu verdammen. Und doch glaube ich, dass wir das vielleicht innerlich doch manchmal machen. Vielleicht muss ich da von mir reden und euch nichts überstülpen. Richten und verdammen, nein, aber jemanden innerlich abschreiben. Wenn jemand kommt, die Augen zu verdrehen und wenn auch nur innerlich, zu denken, oh, der schon wieder, die schon wieder mit dem Ding, jetzt geht das schon wieder los. Immer die gleiche Chose. Vielleicht ist es dir ja auch bekannt, bei Menschen in deinem Freundes- und Bekanntenkreis, wo sich die Konflikte, das Aufeinanderknallen einfach schon zu oft gehäuft hat, dass man keine Lust mehr hat, dass man dem anderen aus dem Weg geht oder in den Begegnungen innerlich zumacht, ihn oder sie abgeschrieben hat, abgestempelt, innerlich verurteilt. Ist das nicht richten und verdammen? Oder in den Beziehungen, in denen wir stehen, den engen und den losen, wo man genau weiß, wie der andere tickt oder meint zu wissen, wie der andere tickt und ihn damit in eine Schublade steckt, ihm oder ihr keine Chance gibt, da rauszukommen, sich anders zu verhalten, weil man ja schon genau weiß, wie das Gegenüber sich verhalten wird, dass man dadurch schon so oft verletzt wurde, dass man sich davor innerlich verschließt und die andere Person auf Abstand hält. Ist das nicht richten und verdammen? Ich weiß nicht, vielleicht ist richten und verdammen erst noch 1-2 Stufen später, aber die Beispiele, die ich eben gebracht habe, ich habe das Gefühl, als wäre das schon der Anfang dessen. Als ginge das schon ganz stark in die Richtung. Richten, verdammen heißt, das Gegenüber abzuschreiben, abzustempeln, sich innerlich abzuschotten davon. Und dieser Text will uns davor warnen. Und auch wenn der Text das für mich zumindest sehr herausfordernd, provozierend tut, gespickt mit Imperativen, mit Befehlsformen, die einem nicht schmecken, die ich vielleicht auch nicht hören kann, müssen wir das vielleicht trotzdem manchmal hören. Denn Vergebung ist kein Gefühl. Vergebung macht man auch nicht, weil es Spaß macht. Das passiert auch nicht automatisch. Vergebung ist eine Entscheidung, die man innerlich fällt und die dann umgesetzt wird. Dazu können wir uns entscheiden. Und der Text will uns dazu motivieren, dazu herausfordern. Und da kann ich mit. Das, so glaube ich, müssen wir uns sagen lassen. Das dürfen wir auch mal aushalten. Der Umkehrschluss, dass wenn wir dann doch einmal richten, andere abschreiben, Gott uns auch abschreibt, den sehe ich eher nicht so, auch wenn der Text das vielleicht nahelegen würde. Aber da ist vielleicht der zweite Schritt wichtig. Der erste Schritt war, den Bibeltext auszuhalten, auch wenn er einem nicht schmeckt, auch wenn er unbequem ist, herausfordernd ist. Der zweite Schritt ist aber genauso wichtig, den Text im Kontext betrachten. Also mal ein paar Verse zuvor und ein paar Verse danach zu lesen, das wollen wir tun. Predigttext im Kontext. Rolf, klickst du einmal? Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann denn ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister. Wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister. Der Kontext schreibt die Botschaft der Verse in der Mitte nicht um, setzt sie aber, wie ich finde, in ein anderes Licht. Ein Licht, welches wir etwas genauer anschauen wollen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater es ist. Damit beginnt dieser Text und setzt, wie ich finde, einen wichtigen Akzent. Es heißt nicht, seid gerecht wie euer Vater. Nicht, seid vorbildlich wie euer Vater. Nein, hier wird der Akzent auf Barmherzigkeit gelegt. Und die Reihenfolge ist hier auch wieder eindeutig. Gott ist barmherzig. Das ist die Grundlage und wir Zuhörer, wir dürfen uns daran orientieren. So wie er ist, dürfen auch wir werden. Und so schließt sich die Klammer hinten mit den Versen für mich auch wieder, setzt für mich beim gleichen Punkt an. Ein Jünger steht nicht über seinen Meister. Ein Jünger kann nicht besser sein, wie der, von dem er es gelernt hat. Wir können nicht barmherziger sein wie Gott. Wie Gott, den wir als Vorbild haben. Und das ist auch nicht der Anspruch, den der Text hier hat. Denn das wäre eine Überforderung. Und genau damit werden die Verse in der Mitte, wie ich finde, in ein richtiges Licht gerückt. Wir sollen nicht richten, sondern vergeben. Nicht verdammen, sondern Begegnung suchen. Aber auch wenn wir das mal nicht schaffen, wenn wir einmal wieder daran scheitern und genervt die Augen verdrehen, wenn wir wieder einmal in einen Konflikt hineinrasseln, vielleicht auch, weil wir den anderen abgeschrieben haben, wenn wir nicht vergeben, weil das im Moment zu sehr schmerzt, zu sehr wehtut, die Wunde noch zu offen ist, dann dürfen wir uns genau daran halten. Ein Jünger steht nicht über seinem Meister. Es ist die Barmherzigkeit Gottes, an der wir uns festhalten dürfen. Denn Gott ist auch barmherzig mit uns. Auch und insbesondere dann, wenn wir an unseren Zielen scheitern, fallen, sündigen. Denn das ist die Klammer. Die Klammer, die all die Imperative, all die Anweisungen und Befehlsformen einschließt. Die Barmherzigkeit, welche Gott uns vorlebt. Die Barmherzigkeit, mit der Gott uns vorbehaltlos und bedingungslos liebt. Und in diese Spannung stellt der Text uns jetzt. Eine Spannung, welche nicht einseitig aufgelöst werden darf. Der Text, finde ich, lässt keine Überforderung zu. Kein übermäßiges Anspruchsdenken, dass wir keine Fehler machen dürfen. Dass wir jetzt die ideale und reine Gemeinde sein sollen. Ideale und reine Christen. Denn sonst liebt uns Gott nicht, nein. Dem stellt der Text die Barmherzigkeit gegenüber. Eine Barmherzigkeit, welches alles überdeckt. Aber genauso wenig darf der Text auch andersrum einseitig aufgelöst werden. Gottes bedingungslose Liebe darf uns nicht in eine Gleichgültigkeit entlassen, dass wir nichts mehr tun müssen. Der Anspruch, unser Leben nach Gott auszurichten, dem Meister zu folgen, Christus nachzufolgen, wird hier nicht aufgelöst, sondern gehalten. Auch wenn der Anspruch hier in Imperativen, in Befehlsformen gestellt wird und manchmal ablöscht, manchmal herausfordert oder überfordert. Aber beide Pole halten sich gegenseitig in Spannung. Und dass das hier nicht nur in der Beziehung zwischen mir und Gott gilt, sondern auch zwischen uns Menschen, das will das nächste Gleichnis zeigen, mit dem Jesus hier anschließt. Ein bekanntes Gleichnis, welches sicherlich viele von euch kennen. Rolf, helf mal. Was siehst du, den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Ein gesundes und ehrliches Miteinander in der Bereitschaft zu vergeben und selbst um Vergebung zu bitten. Eingebettet in eine Barmherzigkeit, welche Gott uns vorlebt und welche wir weitergeben dürfen. Dazu lädt uns Gottes Wort heute ein. Dieser Einladung dürfen wir folgen. Amen. Wir singen gemeinsam noch das nächste Lied.